Daten heilen, der Gesundheitsdaten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Daten heilen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Frau Dr. Susanne Otzikowski sprechen darf. Sie ist Leiterin der Abteilung für Digitalisierung und Innovation im Bundesministerium für Gesundheit. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind, Frau Otzikowski.
Hallo, Herr Weigand. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Ja, wir kommen, glaube ich, nicht drum herum über das Ampel-Aus und auch die Auswirkungen für das BMG und auch Ihre Abteilung und die ganzen Vorhaben zu sprechen. Was bedeutet das vorzeitige Aus der Ampelregierung für die angestoßenen Gesetzes- und Regelungsvorhaben, beispielsweise GDAG?
Ja, also für uns ist jetzt hier aus der Abteilung 5 erstmal wichtig, wir haben das Digitalgesetz durchgebracht, wir haben das Gesundheitsdatennutzungsgesetz durchgebracht. Das waren zwei große Gesetzespakete, die für uns ganz entscheidend sind. Aber ja, natürlich, Sie sprechen es an, das Digitalagenturgesetz ist jetzt auf der Strecke geblieben. Das ist schon, ja, also mal mindestens schade, würde ich sagen, weil da einfach doch einige wichtige Regelungen drin waren, beispielsweise solche, die die Gematik einfach nochmal schlagkräftiger gemacht hätten, ihnen mehr Durchgriffsrechte gegeben hätten. Wir alle haben die Beispiele vor Augen, wo beispielsweise jetzt im Frühjahr das E-Rezept über längere Zeit in vielen Arztpraxen nicht so verfügbar war, wie man es eigentlich erwarten kann. Und genau für solche Situationen wäre es beispielsweise wichtig gewesen, der Gematik einfach nochmal andere Instrumente in die Hand zu geben. Auch beim Thema Interoperabilität, also der Möglichkeit beispielsweise auch für Ärzte, Ärztinnen und Ärzte ihr Praxisverwaltungssystem zu wechseln. Auch da hatten wir Regelungen vorgesehen. Ich glaube, das sind alles Dinge, die sind deswegen nicht für immer und ewig vom Tisch, weil die sind wichtig und bleiben wichtig. Und von daher bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass man die dann einfach in einer neuen Legislaturperiode nochmal neu diskutieren wird.
Ja, ich glaube, das hoffen viele. In dieser Legislatur gab es ja durchaus viele Gesetze, Sie haben es gerade schon angesprochen, und ich denke, man kann wirklich auch mit Fug und Recht behaupten, dass gerade im Digitalbereich da einiges gelaufen ist. Die beiden großen Digitalgesetze, dann natürlich auch die Digitalstrategie, die letztes Jahr ja verabschiedet wurde oder veröffentlicht wurde. Schauen wir vielleicht mal auf die beschlossen wurden, nämlich auf das DGG und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, und da auch so ein bisschen auf die Umsetzung. Inwiefern ist das alles schon jetzt auch in der Praxis angekommen? Wie schauen Sie auf die Umsetzung des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes? Gibt es da schon Rückmeldungen von denen aus der Praxis? Es gibt ja durchaus viele Regelungsbereiche, Krankenhäuser, also Forschungseinrichtungen, aber auf der anderen Seite auch Krankenkassen, die zukünftig mehr mit ihren Daten anfangen dürfen. Wie sind da so die Rückmeldungen?
Also für uns steht hier natürlich sehr stark im Fokus der Aufbau des Forschungsdatenzentrums Gesundheit, der ja auch im GDNG eine ganz zentrale Stellung eingenommen hat. Das ist jetzt sozusagen neben der EPA so unser zweitgrößtes Umsetzungsprojekt, was wir hier gerade betreuen und wo wir im nächsten Jahr, also im ersten Halbjahr 2025 planen, auch dann an den Start zu gehen. Darüber hinaus, Sie haben es richtigerweise angesprochen, beispielsweise sowas wie die Nutzung des Paragraphen 25b, also sprich die Möglichkeit für Krankenkassen, ihren Versicherten datenbasiert Hinweise zu geben. Da sind einige Kassen mittlerweile schon dabei, das sozusagen im Kleinen auszuprobieren. Da wünsche ich mir aber auf jeden Fall noch mehr Dynamik. Ich glaube, da ist noch eine Menge mehr möglich. Und was ich aus der Forschung höre, auch dort ist man dabei, sozusagen zu schauen, wie können wir das jetzt konkret operationalisieren. Da war ja doch auch große Euphorie und Begeisterung für die Regelungen, die wir da getroffen haben.
Ja, vielen Dank. Wir hatten ja auch hier im Podcast Frau Specht-Riemenschneider und hatten mit ihr darüber gesprochen, über die Umsetzung Digitalgesetze. Und aus ihrer Sicht sollte die Politik noch viel stärker diejenigen unterstützen, die vielen Vorgaben umsetzen müssen. Dabei ging es ja nicht nur um nationale Vorgaben, sondern beispielsweise auch KI-Verordnung, AI-Act auf EU-Ebene und so weiter. Wie sehen Sie das und wie könnte sowas aussehen? Wie könnte die Politik tatsächlich diejenigen, die es anwenden? Also nehmen wir jetzt gerade mal, hatten wir auch erwähnt, Forschungseinrichtungen, eine Uniklinik. wie könnte die unterstützt werden, Anträge nach GDND zu stellen oder beispielsweise ein Start-up, das im KI-Bereich Probleme hat, die AI-Verordnung zu verstehen und umzusetzen. Wie könnten solche Einrichtungen unterstützt werden von der Politik?
Also das ist für uns allein kapazitativ natürlich schon eine Herausforderung, jetzt sozusagen Einzelakteure in der Granularität zu unterstützen. Was wir tun, ist, dass wir sehr viel und sehr eng im Austausch mit den jeweiligen Verbänden oder Stakeholder-Organisationen sind, die dann wiederum Multiplikatoren sind. Ja, also sei es jetzt, was die Kassen angeht, dass wir natürlich mit dem GKVSV beispielsweise sehr, sehr regelmäßig im Kontakt sind, natürlich auch mit einzelnen großen Kassen oder den Kassenartenverbänden, ähnliches auch mit der Forschungscommunity. Aber wir werden es nicht leisten können, mit jedem einzelnen, ja, ich sag mal Startup hier sozusagen auch beratend tätig zu sein. Das wäre tatsächlich nicht leistbar.
Und dass es sowas gibt, ich sag mal wie Agenturen, parastaatliche Agenturen oder Hubs oder ähnliches, die solche Einrichtungen unterstützen bei der Umsetzung, bei der Anwendung?
Ich glaube, da haben wir eigentlich ganz gute Strukturen, wäre mein Eindruck, weil wir haben ja, was weiß ich, Startup-Verbände, wir haben Inkubatoren und so weiter, also die sich eigentlich genau sowas auf die Fahne geschrieben haben. Ich weiß gar nicht, ob es da zwingend eine staatliche Unterstützung braucht. Ich glaube, wo wir tatsächlich auch dazugelernt haben, ist dabei sozusagen bei den Großprojekten, wie eben beispielsweise der elektronischen Patientenakte oder auch dem Forschungsdatenzentrum Gesundheit, wo man, glaube ich, in der Vergangenheit noch viel mehr einfach gesagt hat, okay, aus einer Ministeriumssicht, jetzt steht es im SGB 5 drin und da stehen ja auch Akteure, die sich daran beteiligen müssen und jetzt läuft das so ungefähr. Das funktioniert nicht. Also das ist definitiv ein Learning. Wir sind jetzt beispielsweise so beim Thema elektronischen Patientenakte wirklich mit einem sehr operativen Projektteam in sehr engem Schulterschluss mit den Kollegen von der Gematik unterwegs, um so ein Projekt auf die Schiene zu setzen. Und ohne das, da bin ich wirklich sehr, sehr fest überzeugt, wäre es nicht möglich gewesen, jetzt die EPA zum Start zu bringen. Und das Gleiche gilt für das Forschungsdatenzentrum Gesundheit, wo wir auch sehr, sehr operativ wirklich mit dabei sind. Das würde anders, glaube ich, gar nicht funktionieren.
Bevor wir nochmal auf die EPA im Besonderen eingehen, würde ich gerne noch ganz kurz über die Digitalstrategie sprechen. Ich glaube, auch das war durchaus ein Vorgehen, das so in der, ich nenne es mal, Fachöffentlichkeit, Community auf Wohlwollen gestoßen ist, zumindest bei den meisten. Wie sieht es da aus? Wird es da eine Fortsetzung der Digitalstrategie geben, eine Weiterentwicklung, eventuell auch Versorgungsziele, die dort implementiert werden? Oder wie könnte eine Weiterentwicklung der Digitalstrategie aussehen?
Wir hatten ursprünglich tatsächlich angedacht, so einen kleinen Follow-up und auch ja sozusagen Rückblick zu machen, wie weit sind wir gekommen jetzt für das erste Halbjahr 2025, jetzt bedingt durch den Bruch der Koalition und darüber, dass sich dann logischerweise hier auch im Haus sicherlich nochmal einiges neu sortieren wird, haben wir den Plan jetzt ein Stück weit verworfen und gesagt, es macht vermutlich mehr Sinn, so etwas dann am Anfang einer nächsten Legislatur zu machen, weil sich in der Tat aus meiner Sicht sehr bewährt hat, am Anfang der Legislatur mal einmal mal systematisch zu schauen, wo stehen wir eigentlich, wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin und daraus dann wiederum Gesetze abzuleiten. Ich glaube, das war eigentlich ein gutes Vorgehen und von daher kann ich mir vorstellen, dass man das auch gut am Anfang einer nächsten Legislatur so wiederholen könnte.
Ja. Ein ganz wichtiger Baustein in der Digitalstrategie war ja EPA Opt-out, EPA für alle, was ja jetzt nächstes Jahr kommen wird. In letzter Zeit gab es ja einige Meldungen und Irritationen zum Rollout und Zeitplan der EPA für alle. Könnten Sie da bitte etwas Licht ins Dunkle bringen?
Sehr, sehr gern. In der Tat gab es da etwas verwirrende Meldungen. Also wichtig ist, der 15.01. als Startdatum der EPA für alle ist und bleibt bestehen. Sprich, ab dem 15.01.2025 werden für alle gesetzlich Versicherten in Deutschland die elektronischen Patientenakten angelegt. Natürlich, sofern der Versicherte nicht widersprochen hat. Das braucht einen Zeitraum von ungefähr 2 bis 4 Wochen, einfach qua Masse. Ja. Und darüber hinaus ist es so, oder vielleicht erst nochmal an der Stelle, wichtig ist, für jeden Patienten oder für jeden Versicherten, für den eine EPA angelegt ist, der kann die dann auch nutzen. Sprich, er wird darin Abrechnungsdaten finden, er kann selber Daten einstellen und die Medikationsliste wird auch funktionieren. Sprich, für jedes E-Rezept, was ich ab dem Zeitpunkt erhalte und einlöse, wird die Medikation dann auch in meiner elektronischen Patientenakte auftauchen. Was sozusagen der zweite Schritt oder die zweite Stufe ist, ist die Anbindung der elektronischen Patientenakte an die Ärzte, die Apotheken und die Krankenhäuser, also die Primärsystem-Anbindung. Hier werden wir erstmal so starten, dass wir ab dem 15.01. in den Modellregionen beginnen, also Hamburg, Franken und auch die beiden KV, Westfalen-Lippe und KV Nordrhein sind ja mit Regionen hier mit dabei. Und dass man dort erstmal austesten wird, funktioniert eben genau diese Primärsystemanbindung an die elektronischen Patientenakte. Ist das performant genug? Ist das stabil genug? Gehen die wesentlichen sozusagen Use Cases, also im Sinne von Dokumente hochladen, runterladen, ansehen und so weiter. Und wenn das der Fall ist, in dem Moment werden wir BMG-seitig sozusagen sagen, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wo auch das in den bundesweiten Rollout geht. Wir gehen davon aus, dass das frühestens ab 4 Wochen nach dem 15.01. der Fall sein wird. Wir hoffen, dass es nicht zu viel länger sein wird. Aber ich glaube, da muss man sich ein bisschen Flexibilität bewahren, weil wichtig ist ja, es ist, glaube ich, niemandem geholfen, wenn wir irgendwas ausrollen, was nachher frustriert oder einfach auch nicht den Nutzen bringt. Von daher, genau, ist das sozusagen der Plan, der sich auch ehrlicherweise gar nicht geändert hat. Also die vielleicht das nochmal, um die Verwirrung aufzuklären. Die einzige kleine Änderung, die wir tatsächlich vorgenommen haben, ist, dass wir ursprünglich gedacht hatten, wir rollen technisch gesehen diese Primärsystemanbindung an die EPA direkt auch ab dem 15.01. bundesweit aus und verpflichten aber eben nur die Ärzte in den Modellregionen tatsächlich das auch zu nutzen. Und das haben wir jetzt sozusagen geändert, dahingehend, dass auch sozusagen dieser technische Rollout der Primärsystemanbindung erstmal nur in den Modellregionen stattfindet und erst wenn es dort gut läuft, man das Ganze dann auch bundesweit ausrollt. So gesehen, aus einer Versicherten, aus einer Patientenperspektive ändert sich gar nichts, was sozusagen die Nutzungsmöglichkeit angeht.
Ja, ja. Patientenperspektive. Wenn wir zurückschauen, dann nahmen ja die EPA und ihre Vorläufer 2001 ihren Anlauf, in dem damals Ulla Schmidt gesagt hat, aus dem Lipobay-Skandal abgeleitet, wo weltweit ja viele Menschen gestorben sind, was man erst viel zu spät in Verbindung bringen konnte mit dem Medikament. Das sollen wir zukünftig vermeiden. Eben damals hieß das natürlich alles noch nicht EPA und elektronische Medikationsliste, aber vom Gedanken her war es genau das. Denken Sie, dass wir im nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres, schon in der Lage wären, tatsächlich sowas wie ein Medikationsskandal wie mit Lipobay in Deutschland früher zu erkennen und früher reagieren zu können?
Also ich glaube, an der Stelle wird uns tatsächlich ja die Forschungsdatenausleitung der EPA-Daten an das Forschungsdatenzentrum Gesundheit enorm helfen. Die soll ja Mitte nächsten Jahres dann kommen. Und weil erst dann hätte man ja sozusagen die Daten der EPA wirklich auch auf einer Bevölkerungsebene aggregiert, sodass man sie überhaupt in der Form analysieren könnte. Und ja, ich glaube, dann wäre man dem Ganzen schon einen großen Schritt näher. Da braucht es dann schon noch, glaube ich, noch mal, also da muss man schon noch mal tiefer reingucken, inwieweit und wie schnell das möglich ist. Ich glaube, die Kombinationsmöglichkeit müssten ja in dem Fall sein, die Abrechnungsdaten mit Diagnosedaten, im Zweifelsfall Todesfalldaten und Medikationsdaten. Also von daher, ich glaube, wir sind dem schon einen großen Schritt näher. Ich würde mich jetzt aber nicht festlegen, ja genau dann, ab dem Moment ist das möglich.
Okay, aber die Voraussetzungen sind damit dann geschaffen, wenn die Daten an das FDZ gehen. Ja, zu EPA. Wie sehen Sie denn die Weiterentwicklung der EPA? Es wird ja immer wieder diskutiert, inwiefern die EPA als Plattform weiterentwickelt wird. In Frankreich gibt es ja beispielsweise ein solches Modell. Also die Frage dahinter ist ja, Wie stark wird es auch kommerziellen Anbietern zukünftig möglich sein, sich an die EPA oder in der EPA anzudocken? Wie sehen Sie das? Wie schauen Sie da drauf?
Also in der Tat haben wir in Deutschland ja ein bisschen anderes Modell als die Franzosen, weil wir sozusagen nicht die eine elektronische Patientenakte haben in der Form, sondern dass bei uns ja sehr viel dezentraler aufgesetzt ist, weil ja beispielsweise der Zugang der Versicherten durch jede einzelne Krankenkasse geregelt wird. Insofern, wenn wir in dem heutigen Modell bleiben, dann würde es eigentlich eher bedeuten, dass beispielsweise die Kassen ein Angebot ihren Versicherten machen könnten, und in Teilen gibt es das ja auch heute schon, sozusagen gewisse Mehrwertanwendungen auf den Daten, die in der EPA drin liegen, darauf zu basieren. Also beispielsweise gibt es ja ganz einfache Anwendungsmöglichkeiten schon, wie Impfempfehlungen, Vorsorgeempfehlungen. Also ob man das noch weiter ausbaut, bis hin zu kommerziellen Nutzen, ich glaube, das ist tatsächlich so ein wichtiger Punkt, den man im Zuge einer neuen Digitalisierungsstrategie auch wirklich nochmal diskutieren und beleuchten müsste. Ich glaube, da gibt es momentan noch keine Antwort darauf.
Kommen wir mal zum Thema, das natürlich auch mit der EPA zu tun hat, aber nicht nur, nämlich zum Thema Interoperabilität und Schnittstellen. Wir haben ja in Deutschland sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich es mit einer Vielzahl von Primärsystemen zu tun, und alle kennen diese Problematik, die damit verbunden ist. Auch dass natürlich zu den Primärsystemen noch zig andere Systeme dazukommen, die teilweise eben nicht interoperabel sind. Wie ist derzeit der Stand, was die Umsetzung der Interoperabilität im Gesundheitswesen angeht, gerade auch vor dem Hintergrund der TI und anderer Systeme? Und was müsste aus Ihrer Sicht vor allem in der nächsten Legislatur hier noch passieren? Sie hatten eben ja auch schon gesagt, ein Gesetz, das noch was hätte bringen können in dem Bereich, ist jetzt leider nicht gekommen. Aber vielleicht können Sie sagen, was sollten wir da zukünftig tun?
Ich glaube, wir stehen bei dem Thema tatsächlich noch relativ am Anfang. Also, aber der Anfang ist gemacht. Das ist der Unterschied zum Beginn dieser Legislatur. Wir haben jetzt einen Interoperabilitätsprozess, der wirklich verbindlich ist, der nicht mehr nur auf Freiwilligkeit setzt, sondern wo auch ganz klare Sanktionen und Mechanismen dahinter stehen, wenn diese Interoperabilitätsvorgaben nicht befolgt werden. Das sehen wir auch schon jetzt. Also das Thema Interoperabilität jetzt beispielsweise im Kontext der EPA wird mit sehr viel mehr Ernsthaftigkeit angegangen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Aber natürlich, wir sind deswegen noch ganz am Anfang, weil wir reden jetzt gerade mal über beispielsweise Medikationsdaten in der EPA. Das ist ja noch ein ganz, ganz kleiner Use Case. Und was mir ehrlicherweise die meisten Sorgen bereitet, ist, dass wir einfach unfassbar langsam dabei sind, jeden einzelnen neuen Anwendungsfall in die EPA zu bringen, eben weil es so großer Aufwand ist, jedes einzelne Primärsystem dahin zu bringen, eben interoperabel zu werden und seine proprietären Datenmodelle immer so zu übersetzen, dass sie nachher EPA-kompatibel sind. Also von daher, das bleibt für mich ein Riesenfeld für die nächste Legislatur. Natürlich schweben da auch Begriffe wie KI am Horizont, die uns allen auch die Hoffnung geben, dass das beispielsweise ein echter Gamechanger in dem Feld sein kann, um mehr Schnelligkeit reinzubekommen. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine große Hoffnung. Aber von daher, da gibt es noch eine Menge zu tun.
Ich wollte eigentlich auf einen anderen Punkt jetzt noch raus, aber dann nehme ich das Stichwort KI gerne auf. Wie können wir eigentlich sicherstellen, dass KI-Systeme transparent und nachvollziehbar sind für diejenigen, die es anwenden? Also es gilt natürlich für Gesundheitsfachberufe, aber es gilt natürlich auch für Patienten. Also Stichwort Vertrauen auch in die Systeme. Was denken Sie, wie kann es hergestellt werden, gerade in Deutschland, wo es ja doch immer, ich sag mal, etwas größere Skepsis gibt gegenüber Innovationen, gerade in Verbindung mit Daten?
Also ich glaube, es ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt, eben genau für das Thema Vertrauen. Mit der KI-Verordnung ist da, glaube ich, ein wichtiger Schritt gemacht, weil da ja eben genau auch solche Transparenzpflichten mit verankert sind. Und zum anderen auch beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit beispielsweise gibt es ja Regelungen, dass man in jedem Fall Publikationspflicht beispielsweise hat und so weiter. Also auch da versuchen wir gerade auf das Thema Transparenz eben sehr viel Wert zu legen, um eben genau dieses Vertrauen auch zu erreichen. Aber am Ende, ja, liegt es dann natürlich nachher an jedem einzelnen Forschungsteam, Anwendungsentwickler und so weiter, tatsächlich auch diese Transparenz auch herzustellen und sich eben auch die Mühe zu machen, nicht nur KI anzuwenden, sondern auch ja, erklärbare KI am Ende dort ja, zum Einsatz zu bringen.
Und sind wir von unseren Zulassungsstrukturen und Prozessen schon gut aufgestellt, um KI im Gesundheitswesen zuzulassen? Wird ja immer wieder gesagt, man könnte deutlich mehr von der FDA lernen in Sachen Zulassung. Wie sehen Sie das? Sind wir da zu streng in Deutschland und Europa?
Also die Umsetzung der KI-Verordnung ist ja tatsächlich jetzt gerade erst gestartet. Von daher, ich glaube, da müssen wir schon noch mal ein paar Meilen gehen, bis wir da sind, wo vielleicht auch andere schon sind. Ich glaube, da gibt es auch noch einiges zu tun.
Genau, Sie hatten eben ja die KI-Verordnung, den AI Act angesprochen. Es gibt ja durchaus noch andere Verordnungen auf EU-Ebene, nämlich EHDS, der Europäische Datenraum. Das ist ja ein Riesenprojekt, ja. Der betrifft ja sowohl die Primärdatennutzung, also sprich, dass ich ein E-Rezept beispielsweise in Frankreich oder in Finnland einlösen kann oder eben auch in meine Kurzakte im Urlaub bei einem Unfall in einem Krankenhaus in Spanien die Behandelnden dort Einsicht nehmen lasse. Aber der zweite Bereich und der ist, glaube ich, auch sehr komplex und groß, ist ja dieser ganze Bereich der Forschungsdatennutzung und der Sekundärdatennutzung. Wie weit sind wir da aus Ihrer Sicht und welche Rolle sollte Deutschland bei der Ausgestaltung des EHDS einnehmen?
Also wir haben in der Tat ja jetzt gerade erst den Regelungsrahmen mit der Verordnung. Aber jetzt geht es sozusagen ums Eingemachte, nämlich darum tatsächlich die Auslegung, da wird es ja jetzt auch noch sehr viele Rechtsakte sozusagen in der, was die Umsetzung angeht, auch auf der europäischen Ebene geben. Und da involvieren wir uns sehr, sehr aktiv, weil wir natürlich nicht wollen, dass da Dinge beschlossen werden, die uns nachher dazu zwingen, nochmal grundsätzlich, also Strukturen wie beispielsweise beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit oder so nochmal grundsätzlich anzupassen, sondern wir wollen, dass die Strukturen, die wir jetzt hier aufbauen, dann eben auch damit ja kompatibel sind sozusagen mit dem europäischen Gesundheitsdatenraum und anschlussfähig. Von daher also involvieren wir uns sozusagen einmal eben auf dieser politischen Ebene und zum anderen sind wir jetzt gerade auch schon dabei, wirklich auch an der Stelle wieder Projektstrukturen im Endeffekt aufzusetzen mit den verschiedenen Akteuren hier in Deutschland. Also es hat jetzt schon zwei große Workshops gegeben mit den verschiedenen Datenhaltern, um also A, überhaupt erstmal zu informieren und aufzuklären, was kommt da eigentlich und auch, ja, wirklich auch dieses Orchestrieren sozusagen, wer macht eigentlich was. Auch das ist, glaube ich, was extrem wichtig ist und genau, wo wir jetzt losgelegt haben.
Ja. Bestimmt auch in Deutschland natürlich eine besondere Herausforderung aufgrund der Strukturen, Selbstverwaltung, Föderalismus und so weiter. Und ja, ich sag mal, also die Heterogenität ist wahrscheinlich größer als in Schweden oder so, ne? Und damit auch die Komplexität. Ja.
Das stimmt, wobei wir schon merken, da ist jetzt eigentlich eine große Euphorie und auch ja wirklich auch eine Schaffenskraft bei den vielen Beteiligten da, weil gerade für die Sekundärdatennutzung natürlich auch die Chancen im EHDS immens sind. Also die Primärdatennutzung ist wichtig, aber ich glaube sozusagen von den Potenzialen her ist die Sekundärdatennutzung einfach nochmal sehr viel größer und potenter, weil wir, ja, wir sind ein Land mit 80 Millionen Menschen, aber nichtsdestotrotz, sobald wir über seltenere Erkrankungen und so weiter sprechen, wissen wir, dass auch das nicht ausreicht. Also von daher wirklich dieses Potenzial aus dem gesamten europäischen Raum nutzen zu können, das ist ganz, ganz wichtig für Forschung, aber auch für Entwicklung, KI-Entwicklung und so weiter.
Ja, ja. Wir hatten vorher ganz kurz das Thema Vertrauen angesprochen und auch im Zusammenhang mit Akzeptanz und Nutzung, ist ja immer das Thema Miteinbeziehung der Bürger, auch letzten Endes Gesundheitskompetenz, digitale Gesundheitskompetenzen ein großes Thema. Jetzt gerade laufen ja die EPA-Kampagnen, die Krankenkassen haben ihre Versicherten informiert. Wird es denn was Vergleichbares nächstes Jahr geben, wenn es darum geht, dass über 74 Millionen Versicherte ihre Daten an das FDZ freigeben sollen, beziehungsweise über das Opt-out eben nicht widersprechen sollen?
Also ich glaube, eine ähnlich große Kampagne jetzt wirklich mit Plakaten und im öffentlichen Raum werden wir an der Stelle nicht machen und auch nicht machen können, allein weil wir sozusagen qua Haushalt dafür keine Gelder haben. Aber ich setze natürlich darauf, dass auch in Zukunft sozusagen, also sei es die Kassen, die natürlich verpflichtet sind zu informieren, auch die Gematik wird informieren. Und ansonsten gibt es ja über die Frontends der EPA auch eine Möglichkeit, den Versicherten, zumindest all diejenigen, die sich selber einen EPA-Zugang zugelegt haben, dann auch ganz direkt in der EPA zu informieren über die Neuerungen, die dort in der EPA entstanden sind. Mhm.
Dieses Informieren über die EPA, wir hatten ja vorhin über Weiterentwicklung der EPA gesprochen. Es gibt ja ein Konzept, das ist jetzt auch schon viele Jahre alt von Professor Haas, dass die EPA so eine Art Behandlungsmanagement-Plattform ist, die eben dann auch personalisiert Patienten informiert, stützt, lotst durchs System. Ja. Ist das etwas, was Sie auch als Zielbild verfolgen oder was Sie sich vorstellen können, dass wir ja zunehmend auch eben mit den Daten, die zur Verfügung stehen und mit KI Versicherte gerade im Hinblick auch auf Prävention und Gesundheitsförderung über die EPA noch viel mehr unterstützen können?
Also aus meiner Sicht ist das eine Frage, die ich ganz ähnlich beantworten würde wie die Sie vorhin gestellt hatten zum Thema Plattform. Ich glaube tatsächlich, dass das eine Fragestellung ist, wo wir noch keine definitive Antwort darauf haben. Also A, auf die Frage, also soll es eine solche Plattform werden? Und B, wer macht das dann eigentlich? Ja, also sind es die Krankenkassen beispielsweise, weil sie ja die Frontends haben? Oder ist das ein Drittanbieter? Was man sich ja beispielsweise auch vorstellen kann, ist, dass es sozusagen eine Weiterentwicklung, sagen wir mal, einer DiGA ist, die dadurch, dass sie ja auch anschlussfähig an die EPA sein soll, wäre das in dem Zusammenhang auch möglich? Oder ist es ein ganz anderer Akteur? Also von daher, ich glaube, das bleibt tatsächlich, oder auch von ärztlicher Seite, auch das wäre natürlich denkbar. Also von daher, ich glaube, das bleibt tatsächlich noch eine spannende Frage, die einfach wirklich noch sehr offen ist.
Ich habe neulich beim Nationalen Qualitätskongress eine Runde moderiert mit Herrn Dr. Niesen unter anderem, der ja der Richtungsbeauftragte für das neue Präventionsinstitut ist. Und da haben wir natürlich auch über die digitalen Möglichkeiten gesprochen. Und das, was Sie eben angesprochen haben, momentan ist es ja so, dass eine DiGA auch immer an eine Indikation gekoppelt ist. Das heißt also, ich könnte derzeit ja gar keine DiGA auf den Markt bringen, die jetzt, ich sag mal, einen breiteren, nicht indikationsspezifischen Ansatz verfolgt. Wäre das etwas, worüber man nachdenken sollte, ob man hier bei der DiGA-Zulassung auch stärker diesen starken Indikationsbezug verlässt?
Also das wäre auf jeden Fall eine spannende Diskussion, jetzt auch im Zuge. Vielleicht bringen Sie das einfach in die Wahlprogramme von welchen Parteien mal ein, Herr Weigand.
das mache ich doch gerne. Ja, genau. Dann sind wir auch schon so ein bisschen bei der Frage an die Zukunft angekommen. Was ist Ihr Wunsch an die Gesundheitsdatennutzung der Zukunft und gerne auch gekoppelt so ein bisschen mit dem Ausblick auf die nächste Legislatur?
Also in der Tat, wir sind ja gerade noch so gesehen am Anfang, weil wir erstmal dabei sind, überhaupt die Daten an eine Stelle zu sammeln, sei es in der elektronischen Patientenakte, sei es mit dem Forschungsdatenzentrum Gesundheit. Und das ist ja tatsächlich erstmal nur der Startpunkt, wenn es erstmal nur darum geht, überhaupt erstmal die Daten zusammenzubringen, die bisher verteilt in den diversen Arztpraxen und so weiter liegen. Aber was ich mir ja vor allem wünsche und erhoffe, ist, wir wollen ja aus den Daten einen Mehrwert für die Versorgung stiften. So. Und der wird jetzt am Anfang sicherlich erstmal noch darin sein, dass der einzelne Arzt, die einzelne Ärztin einfach überhaupt nur mal eine Transparenz über Daten bekommt, die sie bisher nicht hatte. Beispiel Medikation und dadurch Vermeidung von unerwünschten Wechselwirkungen. Aber das nutzt natürlich lange noch nicht das Potenzial von Digitalisierung, wo es ja eigentlich nicht mehr nur darauf ankommt, dass der Einzelne mehr oder weniger zufällig das vielleicht sieht, erkennt und so weiter, sondern wo ich beispielsweise, indem ich allein das Wissen dieser Millionen an Studien, die wir weltweit haben, dort mit einspeisen würde, ne, sei also in Richtung Entscheidungsunterstützung gehend oder ähnliches. Also wirklich sozusagen smarte Anwendungen auf diese Daten basieren zu lassen. Ich glaube, das wäre so meine Hoffnung und etwas, wo wir wo es definitiv gilt, das in einer nächsten Legislatur weiter auszuleuchten.
Sehr schön. Okay, ich hoffe, die Parteien haben mitgeschrieben für ihre Programme. Ganz herzlichen Dank. Das war ein tolles Gespräch, hat mir Spaß gemacht und alles Gute für Sie, auch persönlich.
Ganz herzlichen Dank, Herr Weigand. Hat mir auch Spaß gemacht.
Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat die Folge hoffentlich auch gefallen. Und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und teilt. Und habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.